Ich lese euch den Bibeltext vor, der für die Predigt steht. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann, ohne Frauen und Kinder. Amen. Wir hören jetzt auf die Predigt.
Bittet Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, uns den Geist der Weisheit und Offenbarung zu schenken, damit unsere Erkenntnis von Gott immer größer werde. Wir haben heute den Predigttext und es gibt 7 Punkte. Nein, keine 7 Strophen. Ich weiß, normalerweise gibt es 3 Punkte bei einer guten Predigt. So haben wir das gelernt. Heute machen wir 7 draus. Der Hunger, der Auftrag, der Mangel, die Hingabe, Dank und Zerbruch, die Austeilung und die Reste. Und ich nehme euch jetzt mit rein, oder ich versuche euch mit reinzunehmen, Schrittchen für Schrittchen. Der erste Punkt, der Hunger. Eigentlich will Jesus weiter. Er will allein sein, ohne sich ständig Ansprüchen von anderen aussetzen zu müssen. Vielleicht, um selbst einmal durchzuatmen. Vielleicht, um die Nachricht vom Tod Johannes des Täufers, die steht davor, ne, die er erhalten hat, zu verdauen und zu trauern. Aber die Menschen ziehen ihm nach, sie lassen ihm keine Ruhe. Jesus ist aber trotzdem nicht genervt von den Leuten. Er sieht, dass sie von einem inneren Hunger, einer Unruhe getrieben sind. Sie suchen seine Nähe, sie wollen ihn hören. Er sieht sie und es jammert ihn, heißt es bei Luther. Wenn man es wirklich übersetzt, es drehten sich ihm beim Anblick der Menschen die Eingeweide um. Denn dort sitzt für den Hebräer die Welt der Gefühle. Wir würden sagen, was Jesus sieht, geht ihn unter die Haut. Es geht ihn an die Nieren, es bricht ihn das Herz. Kurz gesagt, er lässt sich von der Not der Menschen tief berühren. Hunger. Hunger ist ein Gefühl, das nicht eher Ruhe gibt, bis es gestillt ist. Der hört nicht, der geht nicht einfach irgendwann weg. Da müssen wir was machen, was essen. Sonst geht er nicht weg. Ne? Und gestillt, diesen Hunger stillen, das ist ein Zustand, zum Beispiel bei einem kleinen Säugling, der gerade frisch gestillt ist, satt und rundum zufrieden ist und, so Gott will, einschläft. Es gibt diesen alten Spruch: An der Brust der Mutter kommen Hunger und Liebe zusammen. Und diese Menschen jetzt, die bei Jesus sind, die haben zweimal Hunger. Zuerst haben sie Hunger in ihren Seelen. Darum rennen sie Jesus hinterher, wollen seine Worte hören, wollen gucken, was er macht, was er sagt. Und dann, nachdem sie das eine ganze Weile gemacht haben, hat auch der Leib Hunger, kommt der zweite Hunger. Und Hunger ist ein Bedürfnis, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und viel, viel mehr Hunger. Wir Menschen haben vier Grundbedürfnisse. Viermal Hunger. Das Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen Menschen. Das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung. Das Bedürfnis nach Selbstwert. Jeder will was sagen, sein. Und nicht immer Schütze Arsch im letzten Glied. Und das Bedürfnis nach lustvollen Erleben. Also Dinge, die schön sind, die Spaß machen. Das muss kicken, das muss Fun machen. Das sind die vier Grundbedürfnisse des Menschen, die ich jetzt nicht weiter erkläre. Es gibt den Hunger nach Nähe, nach Anerkennung, nach Sinn, nach Befreiung, nach Sicherheit und Schutz, nach Ende der Trauer und der Hunger nach Gott. So viel Hunger. Die Jünger aber, die haben einen Fokus, einen, sage mal, normalen Fokus. Sie sehen den Hunger der Leute nach etwas zu essen. Und wahrscheinlich haben sie auch selber Hunger. Und wie reagieren sie? Sie gehen zu Jesus und sagen, es ist einsam hier und spät. Schickt die Leute weg, dann können sie in den Dörfern etwas zum Essen kaufen. Die Jünger schieben die Lösung des Problems ab. Sie schmeißen den Ball zu Jesus. Schick sie weg, die sollen in die Dörfer gehen. Ne? Dann sind wir es hier los. Und die Jünger konnten nicht vorhersehen, was dann kommt. Das können wir meistens auch nicht bei Jesus. Der Hunger der anderen ist ihnen einfach vor die Füße gelegt worden. Also ihnen, nicht nur Jesus, ihnen ist er vor die Füße gelegt worden. Die Jünger nehmen das wahr, aber sie stellen sich den Hunger nicht. Sie delegieren die Not an Jesus. Ne? Zweitens, kommen wir zum zweiten Punkt, es erfolgt der Auftrag. Jesus antwortet, schmeißt den Ball zurück, das ist nicht nötig, die müssen wir nicht wegschicken. Keine Ausrede, keine Entschuldigung, keine weiteren Anweisungen. Die Not des anderen ist unsere Not und damit auch unser Auftrag. Jesus nimmt sich dieses Problem des Hungers, er nimmt sich das Problem an, aber nicht allein, sondern er zieht die Jünger dazu. Aber so ist es heute auch noch. Jesus sieht was. Und der, was bei uns rum passiert, und er kümmert sich, aber nicht ohne uns. Und so ist das. Wir Christen sollen nicht nur selber satt werden, sondern wir sollen auch noch andere satt machen. Und gerade darin schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Ist das nicht erstmal eine Zumutung? Was verlangt Jesus da von seinen Jüngern? 5000 Leute satt machen. Die Jünger sind entsetzt, aber es gibt ja zum Glück logische und zwingende Gründe, warum sie den Hunger der anderen nicht stillen können. Weil sie haben selber Mangel. Und wovon man nicht genug hat, kann man nicht geben. Kommen wir zum dritten Punkt, der Mangel. Die Jünger präsentieren jetzt ganz klar, wir haben 5 Brote, 2 Fische für 5000 Leute. Also, ergo, es ist nicht möglich, mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt zu kriegen. Das geht nicht. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Und sie sind frustriert, was der jetzt wieder will, der Jesus. Und sie sind auch frustriert, weil sie ihren eigenen Mangel kennen oder erkennen. Weil eigentlich, man hilft ja gerne grundsätzlich, aber wenn man nichts hat, kann man auch nichts geben. Mit anderen Worten, was die auch zusammenkratzen, es reicht nicht. Und bei uns scheint es oft auch so zu sein. Egal, was wir geben, es reicht nicht irgendwie, so gefühlt. Und das ist das Eingeständnis des Mangels. Der Mangel, den wir selber haben. Und dieses Eingeständnis des Mangels ist in unseren Kirchen schon lange präsent und Thema. Der Kirche mangelt es an Bedeutung, an Mitgliedern, an Finanzen, an Personal, an Ehrenamtlern. Der Kirche mangelt es an Einsicht, dass sie zu den Menschen gehen muss und nicht auf sie warten kann, bis sie kommen. Der Kirche mangelt es an einheitlicher, klarer Botschaft von Christus. Und unser Mangel, über die Kirche lässt sich immer so schön reden, unser Mangel, meiner und deiner, meine Zeit reicht nicht, mit dem Pastor komme ich nicht zurecht, mit diesen Ehrenamtlichen ist keine Kirche zu bauen. Immer hört man nur die alten Phrasen, das war schon immer so, das funktioniert hier nicht. Ich werde in meinem Ehrenamt nicht wahrgenommen, noch unterstützt. Die Aufgabe befördert meine Möglichkeiten. In dieser Gemeinde ist einfach nichts zu bewegen. Ergo, was ich habe, reicht nicht, um es mit anderen zu teilen und Hunger zu stillen. Das Eingeständnis unseres eigenen Mangels ist schmerzhaft, aber notwendig. Denn solange wir diese Grenzerfahrung noch vor uns haben, werden wir versuchen, aus eigener Kraft und unseren eigenen Möglichkeiten zu teilen, zu schaffen und zu scheitern. Wichtig ist auch, dass es nicht nur scheinbar zu wenig ist, da ist tatsächlich zu wenig. Die Botschaft von Jesus heißt nicht, reißt euch zusammen, opfert noch mehr, opfert euch selber auf. Nein, das sagt Jesus überhaupt nicht. Und hier, mitten in dieser Frust, dieses Frusterlebnis der Jünger, begegnet uns ein zentrales Geheimnis der Nachfolge Christi. Ich habe nicht alles im Griff, sondern ziemlich leere Hände und manchmal auch ein leeres Herz. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, die Hingabe. Jesus macht ihnen keine Vorwürfe, kein schlechtes Gewissen. Er fragt nicht, was soll das alles sein? Habt ihr nicht mehr zu bieten? Nein, er bittet, gebt mir das, was ihr habt. Gebt das, was ihr habt, in meine Hände. Vergrabt nicht, was ihr habt. Und da ist doch so wenig. Bringt mir alles das, was in euren Augen nicht reicht. Jesus spricht, gebt, was ihr habt. Gebt mir eure 5 Brote und 2 Fische. Gebt mir euer das, reicht nicht. Gebt mir euer, das schaffe ich nicht. Gebt mir euer, das kann ich nicht. Und gebt mir euer, das rechnet sich nicht. Der Anfang allen Dienstes in der Gemeinde Jesu Christi beginnt nicht im Warten darauf, dass größere Gaben kommen und größere Fähigkeiten. Nicht im Warten, dass sich die Menschen oder Umstände ändern, sondern allein in der Hingabe dessen, was da ist, in Christi Hände. Wir legen das in Christi Hände. Wir haben in unseren Gemeinden, egal wo, schwierige, unterschiedliche Charaktere, sogar manchen Kriegskram. Manche bezeichnen sich als Halbchristen, manche meinen, sie sind zu alt, manchen passt das Programm nicht. Die einen mühen sich ständig, die anderen kommen und gehen. Und dieser Pulk von unterschiedlichen Menschen sind unsere vorhandenen Gaben, wie die 5 Brote und die 7 Fische. Umgekehrt, sorry. Ne? Das, was wir hier in der Gemeinde haben, so unterschiedlich wir sind, das ist unser Kapital. Und das sollen wir in Jesu Hände legen. Das ist eine Einladung zum Perspektivwechsel. Weg von dem Blick auf die vielen Aufgaben und unsere mangelhaften Möglichkeiten. Wegschauen von dem, was wir für machbar halten und in unsere Hände halten und hin damit zu Jesus. Also weg von unserer Möglichkeit hin zu Jesus reinlegen. Die Kunst besteht darin, sich in der eigenen Ausrichtung nicht mehr von seinem Mangel fixieren zu lassen, den wir haben als Christ, und wir haben ihn, und entmutigen zu lassen, sondern auf Jesus schauen, das kennt ihr alles schon, der uns sagt, bring her, was du hast. Nicht mehr. Nicht mehr. Und was macht Jesus mit dem, was wir ihm bringen? Das kommen wir zum Punkt 5, Dank und Zerbruch. Das, was wir zu Jesus bringen. Jesus, wir haben zu wenig. Wir haben Mangel. Mehr schaffen wir nicht. Mit denen klappt das nicht. Und alles so. Das alles nimmt Jesus und dankt Gott dafür. Jesus dankt Gott dafür, dass wir ihm das alles geben, was wir haben. All diesen Mangel, all diesen Zweifel, all die verschiedenen Charaktere. All das nimmt Jesus und hält es dem Vater hin und dankt erstmal. Er sagt Danke für das, was wir für unzureichend halten. Er sagt Danke für jeden Einsatz zwischen Tür und Angel und zwischen jedem Charakter. Jesus sagt Danke für die Halbherzigkeit und die Krümel, die wir ihm hingeben. Er bringt es und sagt Danke zum Vater. Wenn wir es lernen, uns und unsere Gaben im Dankeschön von Jesus an den Vater zu sehen. Das sind die Gaben, die wir haben. Jesus freut sich drüber und er spricht Danke zu Gott. Danke, dass der Karl-Heinz diese Gabe hat. Danke, dass da die und der das und so. Ne? Einfach alles. Und wenn man das weiß, dass Jesus den Vater für das dankt, was du hast und du bist, kann man eigentlich nicht mehr gering von sich selbst denken. Wer sich und seine Gaben mit Jesus Augen ansieht, kann nicht mehr gering vom anderen denken. Denn Gott dankt auch für den anderen, für seine Gaben. Jesus dankt und hält es Gott hin. Dank. Und dann, was macht Jesus mit dem Brot? Er bricht es. Wenn wir Abendmahl feiern, gibt es immer eine Oblate. Aber früher hatte man wirklich ein Brot. Und der Priester oder der Hausvater, je nachdem, wo man gefeiert hat, hat es gebrochen und dann verteilt. Ne? Ja. Was wir geben, was wir Jesus geben, bricht er, macht er zurecht nach seinem Willen. Was wir Jesus geben, bleibt nicht, wie es war. Im Brotbrechen, Jesus Leib am Kreuz gebrochen. Für dich, für mich, für die ganze Welt. Und das hat Folgen, dass Jesu Leib gebrochen worden ist. Wir werden erlöst von aller Sünde. Wir werden Kinder. Wir beerben Jesus. Wir bekommen das ewige Leben. Christus in uns und so weiter. Dieses Brechen des Leibes Christi hat Folgen für die Welt. Als das am Kreuz passiert ist, hat das noch kein Mensch gesehen. Keiner. Wir geben alles, was wir haben, alle unsere geistlichen Gaben, unsere Zeit, unsere materiellen Güter, und stellen sie in den Dienst Christi. Wir geben sie in Jesu Hände. Und er bricht es. Das ist Brennholz. Na? Ich habe zu Hause einen kleinen Ofen, so in der Stube stehen. Ne? Und das hat mir jemand gegeben. Hier, schiebst du in deinen Ofen. Ich krieg das so nicht rein. Ja, versteht ihr das? Ich muss das Holz. Und nur indem ich es breche, indem ich es kaputt mache, passt es in meinen Ofen und es kann alle wärmen, die in dem Raum sind. Wir geben es in Jesu Hände und er bricht es. Zum Beispiel, als wir Familien hergekommen sind, 2018, um einen Mehrgenerationenhof zu etablieren. Wir waren berufen, wir haben volles Arrangement gegeben, Einsatz von Geld, Zeit, Gaben, Herzblut. Und dann bricht alles zusammen. Alles für die Katz. Alles wird gebrochen. Und auch die Herzen. Zurück bleibt Trauer, Schmerz, Wut und Hilflosigkeit. Alles, was wir Jesus damals gegeben haben in seine Hände, ist zerbrochen. Und im Gegensatz zu Jesus' Zerbruch am Kreuz verstehen wir den Sinn hinter dem Zerbruch heute noch nicht. Aber es ist in Jesus' Hände und es geht durch Jesus' Hände. Wir geben Jesus unser Leben und dann sehen wir unsere kleinen Flammen, mit denen wir das Licht der Welt sein sollen. Das ist ein Knicklicht. Jetzt sieht es aus wie ein etwas überfärbtes Trinkröhrchen. Das Knicklicht kann Licht geben, wisst ihr wie? Ich muss es brechen. Ein Knicklicht. Ach so, ich muss ja, das ist ein Knicklicht. Entschuldigung, ich vergesse immer das Mikro. Nur wenn ich es breche, knicke, gibt es Licht. Wenn ich das nicht tue, dann bleibt es, was es ist, ein Stück Plastik mit irgendwelchen Chemikalien drin. Ja. Wenn wir uns Jesus hingeben, dann zerbricht er unser Licht, damit sein Licht umso heller durch uns scheinen kann. Das tut weh und ist oft unverständlich. Eins habe ich noch. Schokolade. Wenn wir eine Schokolade genießen wollen, wenn ich die jetzt auspacke, ne? Ich kriege die nicht in den Mund. Die ist zu groß. Das passt nicht rein. Sondern ich mache die klein. Und dann habe ich kleine Stücke. Und von den kleinen Stücken kann ich dann auch anderen noch was abgeben, wenn ich das will. Aber wenn ich diese Stückchen nicht breche, ich kriege die nicht in den Mund. Ehrlich nicht. Was wird in unserem Leben gebrochen? Alles, was wir in Jesu Hände legen. Vielleicht wird mein mickriges Selbstwertgefühl, dieses miese Denken, was ich über mich selber habe, gebrochen, wenn ich es Christus hinhalte. Dieses ich kann nichts, ich habe nichts, ich leiste nichts, ich bin nichts mehr, jetzt bin ich nur noch krank, jetzt bin ich nur alt. Vor Jesus gilt, du bist begabt, du hast Fähigkeiten, du kannst anderen etwas geben. Du kannst Hunger stillen. auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht bricht aber auch unsere Selbstherrlichkeit, die sich im anderen spiegeln will. Schaut her, was ich alles kann, was ich leiste und gebe. Vor Jesus gilt, ich bin ein Mensch mit Grenzen und Schwächen. Ich bin ergänzungsbedürftig und ich kann auch geben. Nicht jeder kann alles, aber alle können etwas. Die Auflistung könnten wir jetzt fortsetzen. Aber egal, was gebrochen wird, es muss durch Jesus Hände, damit was draus wird nach den Vorstellungen Gottes. Wenn du deine eigene Vorstellung hast, wie Gott das machen müsste, und so ist eine andere Geschichte. Was ist mit uns, wenn Jesus nicht das vermehrt, was wir ihn bringen, sondern zuerst zerbricht? Was ist mit uns, wenn Jesus zuerst zerbricht, bevor etwas fruchtbar wird in uns? Was ist mit uns, wenn er zuerst etwas in den Tod schickt, bevor es neues Leben gibt? Was muss hier sterben? Unser vermeintliches Wissen über Gottes Handeln? Unsere Vorstellung von unserer Größe? Unser Bild von einer perfekten Gemeinde? Unsere Selbstdefinition über Leistung? Unsere Arroganz, die sich Gottes Gnade nicht schenken lassen will, sondern verdienen will? Unser Selbstbild, unser Bild von Gott, unsere Sorgen und deren logische Lösung, unsere Versuche, Gott zu beraten, wie er am besten mit einer Situation umgehen sollte. Leute, hier ist Vertrauen gefragt und zu erbeten. Und wenn jetzt Tatsache einer 5.000 Brote und 700 Fische hat für 5.000 Leute, dann soll er es auch nicht einfach aus seiner Kraft hingeben. Er soll es in Jesus Hände legen, damit Jesus dem Vater danken kann und dann brechen kann, was zu brechen ist. Alles muss zuerst in Jesus Hände und von dort kommt es zurück. So kommen wir zum sechsten Punkt, die Austeilung. Jesus dankt und zerbricht. Die Jünger sollen austeilen, was sie zuvor in seine Hände gelegt haben. Das wird interessant. Nicht wir haben uns selbst und all unseren Babel in Jesus Hände geschmissen und sagt, so, jetzt ist bei Jesus. Ah. Nee. Jesus dankt, Jesus zerbricht und gibt zurück. Die Jünger sollen austeilen, was sie zuvor in seine Hände gelegt haben. Wie Jesus das macht, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass er es gemacht hat und dass er es heute noch tut. Obwohl es nicht berechenbar ist, wann er es macht, was er es macht. Keine Ahnung. Und im Austeilen dessen, was Christus zurückgibt, von dem, was sie ihm gegeben haben, erleben sie das Wunder. Das Wunder, es reicht. Menschen werden satt. Und Freude macht sich breit. Wir teilen ein wenig Zeit, ein wenig Glauben, ein wenig Hoffnung, ein wenig Liebe. Wir geben das Wenige und Jesus macht eine Fülle daraus, weil wir es selbst nicht können. Leise Worte, Matthäus am Ende, am Sterbebett. Eine Idee für eine Deko, ein wenig Holz fürs Einheizen. Das aufmerksame Zuhören. Hilfe bei Behördenschnickschnack, Trost ohne Worte, ein Lächeln, ein Gespräch über Gott und die Welt, ein Wort der Vergebung. Und plötzlich und unerklärlich und oft auch unbemerkt von uns werden 5.000 satt. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Reste. Nachdem nun alle satt sind, die Menschen und die Jünger, werden die Reste eingesammelt. 12 Körbe Brot. Das heißt, die Jünger hatten plötzlich Überfluss. Sie haben das Wenige gegeben. Gott hat 5.000 damit satt gemacht. Und die Reste für die Jünger Überfluss. 12 Jünger schaffen keine 12 Körbe mit Brot. Das ist nicht drin. Und so ist das bei Jesus. Es reicht immer, wenn wir es zu ihm bringen und ihm vertrauen, ohne verstehen zu wollen. Amen. Und Jesus Christus, unser Herr, zerbreche, was in dir, was wir ihm bringen, und teile es auch nach seiner Gnade, damit wir alle satt werden, an Geist, Leib und Seele. Amen.